Der menschliche Körper ist extrem komplex. Gerade zum Thema Persönlichkeit und Verhalten gibt es deswegen extrem viele Mythen. In dieser Folge gucke ich mir dieses Themenfeld einmal an, mit Fokus auf Hormone. Ich möchte einmal verstehen, wie Hormone im Gehirn wirken und was wir darüber wirklich gesichert wissen. Außerdem schaue ich mir ein paar populäre Mythen an, gerade wenn es um das Geschlecht geht oder Emotionen. Was ist daran wissenschaftlich haltbar und was nicht so sehr? Außerdem interessiert mich, wie eine Forschung rund um Hormone und Gehirn eigentlich funktioniert. Dazu spreche ich mit der Neurowissenschaftlerin Franka Parianen. Sie ist außerdem Science-Slammerin und hat das Buch geschrieben Herz, Hirn und Hormone. Sie gibt uns einen Einblick darin, wie Cortisol, Testosteron und Co. unser Leben steuern. Ich bin Michi, ihr hört den Nachgefragt-Podcast und ich wünsche euch nun viel Freude mit der Folge. In dieser Folge geht es um Hormone. Ich spreche dazu mit Franka Parianen. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Science-Slammerin und hat das Buch geschrieben Herz, Hirn und Hormone. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo.
Moin, moin. Schön, wieder hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon einmal eine Folge gemacht. In dieser Folge ging es ja dann eher so um Politik und warum die Wissenschaft in der Politik nicht immer so ankommt. Und wir haben anlässlich des Buches Weltrettung braucht Wissenschaft das Interview gemacht. Heute geht es um dein Kerngebiet.
Ja, kann man schon so sagen. Also zumindest da, wo die Hormone auf das Gehirn treffen.
Du bist ja Neurowissenschaftlerin. Wie wird man das?
Indem man lange guckt, wo man das studieren kann, in meinem Fall auch. Also es ist tatsächlich gar nicht so ein ganz gerader Weg, dass man sagen kann, okay, man muss eindeutig das gemacht haben. In meinem Fall war das dann Holland, wo ich gefunden habe, oh, da gibt es einen neurowissenschaftlichen Studiengang, der richtig spannend ist, der auch eine ganze Spannbreite bietet von ganz kleinteilig im Labor arbeiten bis zu eben eher den psychologischen Experimenten, Verhaltensexperimenten. Und in Utrecht habe ich das studiert, in einem Research Master. Das hatte auch den Vorteil, dass man da erstmal ein bisschen theoretische Sachen lernt und dann sehr schnell auch ins Labor konnte und an Forschung teilhaben. Und das war wunderbar aufregend.
Ist das denn ein medizinischer Studiengang oder psychologisch?
In dem Fall heißt es dann tatsächlich einfach Neuroscience and Cognition. Und wir hatten tatsächlich so ein bisschen so eine Halb- und Halb-Aufteilung von den Leuten, die das studiert haben. Da gab es dann diejenigen, die aus dem Medizinbereich kamen, die aus der Psychologie kamen. Und man erkannte den Unterschied daran, dass die einen ihre eigenen Laborkittel mitbringen konnten.
Okay, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also beschäftigen sich, also es geht um Gehirn, um Funktionen, Gedanken, Botenstoffe oder was sind das so für Schwerpunkte, die es in dem Feld gibt?
Ja, tatsächlich so. Also es war dann so, dass wir sehr viele Vorlesungen bekommen haben von Leuten, die in verschiedenen Gebieten forschen. Also da war vielleicht mal ADHS dabei, in einer anderen Forschung ging es um Genetik und die haben uns dann immer ihre Forschung nahegebracht und wir haben zwischendrin auch mal im Laborpraktika gemacht, haben selber versucht, eben DNA zu extrahieren, haben selber auch mit Gehirn gearbeitet, tatsächlich von verstorbenen Menschen und dadurch dann uns diesem Forschungsgebiet genähert. Und ich bin dann relativ schnell in den Bereich gegangen, wo es darum ging, eben Verhaltensforschung, aber mit einem Blick ins Gehirn gleichzeitig. Also wo man guckt, was können wir im Kopf darüber sehen, wie Menschen denken, wie sie auf andere Leute zugehen, wie sie sie wahrnehmen und das dann eben in Zusammenhang setzen mit hormonellen Markern.
Und wie bist du darauf gekommen? Hat dich das einfach im Studium am meisten interessiert oder waren die Leute da einfach cool? Wie kam es dazu?
Ich fand es immer spannend als Themengebiet, weil es so ein bisschen die Schnittstelle von allem ist. Also man hat einen gesellschaftlichen Aspekt, denn letztendlich ist ein Großteil von dem, was wir den ganzen Tag tun, was auf der Welt passiert, findet nun mal in unserem Gehirn statt. Und gleichzeitig hat man diese naturwissenschaftlich nerdige Perspektive, wo man sich da reinfuchsen kann in Daten, in Methoden, wie man das am besten erforschen kann und dadurch dann vielleicht auch nochmal einen Blickwinkel bekommt, der einem vorher nicht so ganz klar war. Also noch mehr gezwungen ist vielleicht, unerwartete Sachen in Betracht zu ziehen, während man versucht, Menschen zu verstehen. Ich habe vorher auch ein bisschen stärker im Bereich Politikwissenschaft was gemacht, im Bachelor noch. Und da war natürlich auch immer schon ein bisschen die Frage, wie ist denn der Mensch so? Und natürlich da alle da viel Nachrichten gucken, ist die Tendenz immer eher in Richtung, der Mensch an sich ist eher schlecht. Wir kennen die Weltlage und so sieht das aus. Und natürlich gibt es da auch so Thesen wie im Grunde gut und so, wo man dann anders rangeht. Aber was mich an den Neurowissenschaften fasziniert hat, ist ein Teil davon, dass man sehr methodisch dann vorgeht von dem, wann sind Menschen gut, wann sind sie schlecht, welche Bedingungen müssen wir zur Verfügung stellen, beziehungsweise gibt es überhaupt immer gut und schlecht und wie kann man das manipulieren? Und das fand ich sehr spannend. Das erste Buch, was mich da wirklich fasziniert hat, war natürlich von Oliver Sacks, wie glaube ich fast allen, die so in diese Richtung gehen, haben irgendwann mal was von Oliver Sacks gelesen. In meinem Fall war es Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Und da geht es ein bisschen um diese Perspektive, einfach zu sehen, es gibt kein rationales Männchen in unserem Gehirn, das sagt, und so ist es eigentlich richtig, so musst du das eigentlich sehen. Sondern wenn sich unser Gehirn irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist es sehr schwer für uns, die Perspektive zu wechseln und da wieder rauszukommen.
Wir sind halt alle sehr subjektiv und nicht objektiv auf die Sachen fixiert, würde ich jetzt sagen, oder?
Ja, genau das. Wir haben ja auch letztendlich nur unsere eigene Perspektive. Und wenn man sich vorstellt, unser Gehirn muss ja die ganze Zeit irgendwelche Schlüsse ziehen, also sich vorstellen, was sehe ich da überhaupt vor meinen Augen? Da fängt es ja schon an, dass eigentlich so 80% von dem, was wir sehen, ist eigentlich was, was unser Gehirn sich dazu gedacht hat. An sich ist das Bild, was wir sehen, ja auf den Kopf gestellt. Das ist größtenteils schwarz-weiß. Wir sehen eigentlich nur Farbe in der Mitte. Und das sind alles Schlüsse, die unser Gehirn die ganze Zeit ziehen muss. Und dabei macht es gerne auch mal so ein paar Abkürzungen, die es vielleicht vergessen hat, uns mitzuteilen.
Jetzt hast du dich ja darauf spezialisiert, dir Hormone und das Gehirn anzuschauen. Welche Rolle spielen denn Hormone bei dem Thema, wie ist denn der Mensch so?
Eine viel größere, als wir uns das früher vorgestellt haben. Und das tatsächlich auch über alle Menschen, Tiere hinweg. Eigentlich gibt es da keine Ideen von, und Frauen sind diejenigen mit Hormonen oder sowas. Sondern es ist wirklich, Hormone sind eins der größten Kommunikationssysteme in unserem Körper. Also wir haben einmal die Nervenzellen, die kennt eigentlich jeder, so Nervenbahnen, die leiten dann vom Gehirn zu den Muskeln hin und sagen, lass mich diesen Arm anheben, lass mich den Arm wieder hinlegen. Aber Hormone machen ganz, ganz viel von der Kommunikation drumherum. Also die haben die Möglichkeit, eben durch den ganzen Körper zu reisen, manchmal einfach nur zwischen zwei Zellen zu kommunizieren, manchmal wirklich von den Gehirn bis zu den Zehenspitzen eine Botschaft zu überbringen und zu sagen, wir machen jetzt einen auf Gänsehaut oder wir haben jetzt alle Angst und Panik. Oder eben auch so lange Sachen zu übermitteln, wie zum Beispiel, wir sind jetzt in der Pubertät. Das ist ja eine Aufgabe, die man über Jahre koordinieren muss. Und für sowas brauche ich dann Hormone. Da reicht halt dann keine Nervenbahn mehr, die einfach einmal so sagt, bzm, Pubertät, das wäre vielleicht ganz praktisch. Aber ganz so leicht gehen unsere Wechsel eigentlich nicht im Körper. Das ist immer alles ein bisschen sehr fließender und viel langwieriger.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem Nervensystem und dem Hormonsystem? Nervensystem stelle ich mir vor wie so ein elektrisches Signal und Hormone sind halt Teilchen?
Ja, genau so eigentlich. Also die Nervensysteme, die folgen halt diesen Nervenbahnen. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie eine Autobahn, wo man halt genau weiß, okay, da fährt der jetzt hin. Er kann eigentlich auch nur auf dieser Autobahn fahren, die ist vorher verlegt. Und dann kommt er an einem Punkt an und bleibt dann da erstmal. Während die Hormone sind im Vergleich dann mehr wie so ein Crossroad-Fahrrad, das eigentlich im Körper überall so ein bisschen hin kann, auch durch Barrieren durch, von denen man vielleicht erst dachte, die wären gar nicht so überwindbar, wo man plötzlich feststellt, oh, da sind doch Hormone, da gehen die doch entlang. Und das können halt auch viele Fahrräder auf einmal in irgendeine Richtung fahren. Oder es kann eben ein einzelnes Hormon auch schon einen sehr großen Effekt auslösen.
Krass. Ja, das ist ein cooler Vergleich. Jetzt kann ich mir das sehr gut vorstellen. Was sind denn das für Fahrräder? Also
man kann auf jeden Fall sagen, Hormone sind Botenstoff. Also was ist ein Hormon? Hormon ist halt ein Botenstoff. Das ist ein Molekül, das reist zum Beispiel durch die Blutbahn und überbringt eine Botschaft. Also sagt zum Beispiel eben von den Nebennieren, dem Rest des Körpers, oh Gott, wir müssen jetzt Panik haben, es passiert irgendwas und dann passieren im Körper Prozesse. Wie zum Beispiel, dass wir anfangen schnell zu atmen, dass sich unsere Blutbahn weitet oder eben, dass wir Gänsehaut bekommen. Und das Hormon selber weiß nicht, warum es da jetzt hingeht oder was genau seine Aufgabe ist. Es weiß nicht, ob es uns Gänsehaut gibt, weil wir verliebt sind oder weil wir vor einem Bären wegrennen müssen. Aber trotzdem hat es eben diese Möglichkeit, uns ganz verschiedene Signale zu überbringen, je nachdem, welches Hormon wir gerade schicken. Also wir haben unterschiedliche Moleküle, die an unterschiedlichen Teilen unseres Körpers produziert werden. Und dann je nach Vorgabe ganz woanders landen können und ganz unterschiedliche Nachrichten überbringen können. Und manchmal ist es auch eine Frage von der Kombination von Hormonen.
Ist denn das Hormon selber die Botschaft oder hat das Hormon sowas wie eine Botschaft in Form von was anderem dabei?
Das Hormon ist meistens selbst die Botschaft. Wobei man das unterschiedlich betrachten kann, je nachdem, wie man sich jetzt die Wirkweise anguckt. Also es gibt manche Hormone, die binden zum Beispiel außen an unsere Zellen. Das heißt, ich habe da einen Rezeptor, der sagt, ich antworte auf Cortisol. Und wenn Cortisol da andockt, dann weiß der, was er machen muss. Und dann können manche Hormone, und Cortisol gehört interessanterweise auch dazu, auch in die Zelle selbst vordringen und dann in der Zelle quasi eine Bestellung aufgeben von der DNA und sagen, hier, wir möchten gerne, dass folgendes Protein gebaut wird. Und so kann so ein Hormon wie Cortisol tatsächlich zwei verschiedene Wirkungen haben. Wir haben einmal diese ganz schnelle Wirkung von ich docke an die Zelle an und dann sage ich der Zelle üblicherweise sowas wie, du musst jetzt ganz schnell reagieren. Also dann wird die Zelle vielleicht sehr sensibel und fängt an sofort zu feuern, sobald irgendeine andere Zelle in der Nachbarschaft feuert. Oder es sagt, hör jetzt mal auf zu reagieren, beruhig dich. Und dann reagiert vielleicht die Zelle gar nicht mehr. Das macht Cortisol zum Beispiel gerne im präfrontalen Kortex, weil wir müssen jetzt wegrennen, wir haben nicht unbedingt die Zeit, groß nachzudenken. Das heißt, es wird dann so ein bisschen weniger aktiv, die Zellen, wo es andockt. Und,
das heißt, wir brauchen auch eine Kombination, um eine bestimmte Wirkung zu bekommen.
Also es kann an unterschiedlichen Zellen eine unterschiedliche Wirkung haben.
So, ja. Danke.
Genau. Und dann haben wir hier diese zwei Phasen. Dadurch, dass wir einmal das Andocken haben an die Zelle, haben wir erstmal eine schnelle Reaktion. Und dann haben wir aber noch diese genetische Wirkung, die ist langsamer. Und die stellt sich so 1 bis 4 Stunden nach dem Stress ein. Und das hilft uns dann wieder runterzukommen. Oh. So kann also das gleiche Hormon quasi schon eine Beruhigungsphase einleiten, während es uns gerade noch hochjazzt.
Oh, das ist cool. Jetzt hast du ja als Fokus auch Hormone im Gehirn gehabt. Wirken Hormone im Gehirn anders? Ist das deren Hauptwirkungsfeld oder muss man da irgendwas abgrenzen zum Rest des Körpers?
Also man muss grundsätzlich sagen, dass es eine Blut-Hirn-Schranke gibt. Das heißt, nicht alle Hormone, die so im Körper produziert werden, schaffen es auch ins Gehirn. Das heißt, wenn uns jemand sowas sagt wie, das ist ein Superfood, da ist Serotonin drin, dann muss man sagen, das kommt nicht ins Gehirn. Was ins Gehirn kommt, sind so die Baustoffe, die wir für Serotonin brauchen. Das heißt, man kann schon irgendwie so Sachen überlegen, wie Nüsse zu essen, um seinen Serotoninhaushalt aufzustocken. Aber an sich ist es nichts, wo man einfach sagen könnte, hier, ich nehme dieses Hormon zu mir und das landet dann automatisch im Gehirn. Und ein anderer wichtiger Teil bei Hormonen im Gehirn ist, dass es was ist, was lange unterschätzt wurde. Also lange haben wir uns Hormone eben vor allen Dingen als sowas Körperliches vorgestellt und im Gehirn eher als so eine Art Störfunk oder sowas. Also ist ja jetzt noch so ein bisschen diese Vorstellung von, oh, ich habe Hormonschwankungen oder so, das knockt mich aus, das macht mich dümmer oder sowas. Und tatsächlich spielen die aber auch da, genauso wie im Rest unseres Körpers, eine ganz wichtige Rolle als Botenstoffe. Und ohne die würde unser Gehirn sehr viel schlechter funktionieren, beziehungsweise gar nicht funktionieren.
Oh, das ist spannend. Aber wenn es diese Schranke gibt, werden dann die Hormone quasi, die das Gehirn benutzt, dann auch da selber erzeugt? Oder wie funktioniert das?
Ja, manche Hormone werden auch im Gehirn erzeugt. Dopamin zum Beispiel gehört dazu. Es wird in der Ventral Tegmental Area erzeugt. Das ist einer der wenigen Orte, die das überhaupt produzieren können. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann haben wir auch gleich ein sehr großes Problem, wie man zum Beispiel bei Parkinson sehen kann. Und andere Hormone schaffen es aber zum Beispiel doch durch die Blut-Hirn-Schranke. Insulin gehört dazu, wo man lange dachte, das kann da nicht durch und heutzutage aber weiß, das ist wichtig, dass es da durchgeht. Und auch Insulinresistenz im Gehirn kann auch problematisch sein, kann auch zu Depressionen führen und sowas.
Jetzt hast du ja schon einige Hormone genannt. Ich will jetzt auch nicht irgendwie alle durchächsen, aber nur einmal so für die Basics. Was sind denn so die wichtigsten Hormone oder vielleicht so die Ja, also die, über die immer alle sprechen. Also welche würdest du da nennen? Was ist für den menschlichen Körper super wichtig?
Die über alle sprechen ist eine gute Eingrenzung dabei, weil es tatsächlich so, es gibt wahrscheinlich noch andere, die ganz wichtig sind. Aber auch in der Forschung muss man sagen, da konzentriert man sich viel auf diejenigen, die viele Schlagzeilen machen, auch beziehungsweise weil das diejenigen sind, über die man schon relativ viel weiß. Das sind natürlich einmal die Sexhormone, da haben wir Testosteron und Östrogen. Da sind dann die Stresshormone, da gehört Cortisol dazu, aber eigentlich die schnelle Stressreaktion, das, was so richtig gleich am Anfang kommt, ist eher Adrenalin und Noradrenalin. Dann haben wir solche Bindungshormone wie Oxytocin und Vasopressin, wird manchmal Kuschelhormon genannt, ist natürlich ein bisschen komplexer als das, wie eigentlich alles immer komplexer ist letztendlich. Und dazu kommen noch so Sachen wie Schilddrüsenhormone, T3 und T4, die auch überall so ein bisschen ihre Finger drin haben.
Du hast gerade Dopamin genannt. Ist das auch ein Hormon?
Es hat eine Doppelrolle. Es kann als Neurotransmitter wirken, aber auch als Hormon beschrieben werden. Es ist immer ein bisschen schwierig.
Was ist der Unterschied zwischen Neurotransmitter und Hormon?
Neurotransmitter wirken so direkt zwischen Zellen. Also wo man wirklich sagt, so, ich komme von dieser einen Zelle und übertrage eigentlich dieses elektrische Signal, was ich von der Zelle kriege, auf die andere Zelle. Während Hormone reisen meist über größere Distanzen, aber tatsächlich ist das so ein bisschen so eine unscharfe Trennung, wo man heutzutage auch sagt, letztendlich, wir teilen diese Sachen immer noch so ein, aber manchmal werden wir auch überrascht, dass Sachen, von denen wir dachten, sie sind Neurotransmitter, auch eben weiter reisen können oder andersrum, dass Hormone als Neurotransmitter wirken können.
Also unterscheiden sie sich durch, also in Anführungszeichen nur durch den Weg, also wie viel Strecke sie überlaufen, keine Ahnung. Hormone werden ja auch in Zellen produziert, oder?
Ja, sie werden in Zellen produziert. Die Frage ist mehr, wie weit reisen sie? Und Hormone werden meistens in Drüsen produziert, aber das ist auch nichts mehr, wo man sagen könnte, das ist eindeutig so, dass wir nur jetzt die Bauchspeicheldrüse hätten und die Schilddrüse und so und die Hirnanhangdrüse, sondern zum Beispiel können auch die Knochenhormone produzieren und auch andere Teile unseres Gewebes, von denen man das früher nicht dachte.
Was sind denn so die wichtigsten Informationen, die Hormone vermitteln? Du hast jetzt ja zum Beispiel gerade schon so Testosteron, Cortisol. Was machen die?
Also was ich ja schon ein bisschen angesprochen habe, ist Stress. Das ist, glaube ich, das, was vielen auffällt, so Stress und Alarm. Aber tatsächlich sind Hormone auch ein wichtiger Teil von dem, was uns Ruhe vermittelt. Also zum Beispiel, wenn wir eben jetzt gestreichelt werden, dann haben wir dafür ja spezielle Rezeptoren in der Haut, die wirklich genau darauf reagieren und merken, ich werde jetzt hier sanft gestreichelt. Und dann schütten wir eben sowas aus wie Oxytocin, das uns allgemein ein bisschen Ruhe vermittelt. Und diese Ruhe hat auch eine ganz wichtige Bedeutung eben, um dem Körper das Signal zu geben, jetzt kann ich eigentlich Regenerationsprozesse einleiten. Jetzt kann ich ein bisschen aufräumen, das, was ich mir im Stress alles zugezogen habe. Und ein anderer wichtiger Punkt, selbst diese Stresshormone spielen zum Beispiel auch eine wichtige Rolle bei Konzentration. Noradrenalin hat zum Beispiel eine wichtige Rolle dabei, uns mit so kleinen Impulsen immer zu sagen, das ist eine relevante Information. Wenn wir so arbeiten, wir recherchieren irgendwas und dann liest man und denkt, das passt genau. Dafür ist Noradrenalin verantwortlich. Mhm. Und auch Dopamin spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Das heißt, auch gerade wenn wir über ADHS reden und sowas, dann ist das Problem oft nicht irgendwie, dass wir jetzt zu viel Hormonwirrwarr hätten oder so, sondern dass die Hormone nicht funktionieren, wie sie eigentlich sollten. An sich sind Hormone eben auf vielen Ebenen hilfreich und dazu gehört auch, sich zu konzentrieren.
Krass, ja. Du würdest also sagen, dass Hormone für Lebewesen extrem wichtig sind und als ja schon fast entscheidend, ne?
Ja, komplett. Also wir können uns eigentlich uns selbst nicht ohne Hormone vorstellen.
Was weiß man denn über den Zusammenhang zwischen Hormonen und Verhalten? Also wenn es ja so wichtig ist, dann sind Hormone ja extrem entscheidend für unsere Persönlichkeit, für unser Verhalten. Aber es gibt da ja super, super viel, was so erzählt wird und Mythen halt einfach. Wie würdest du das einschätzen? Was weiß man darüber?
Ja, das stimmt. Das ist sehr schwierig, da die Balance zu treffen zwischen einerseits, die Hormone sind extrem wichtig, aber sie sind halt auf die gleiche Art und Weise extrem wichtig, wie Nervenzellen auch extrem wichtig sind, wo ich trotzdem nicht sagen würde, oh, ich musste das tun, meine Nervenzellen haben mich dazu gezwungen. Man würde ja sagen, letztendlich, ich bin meine Nervenzellen, also mein Gehirn hat diese Entscheidung getroffen, nicht meine Nervenzellen haben mich irgendwie überredet oder so. Und genauso sind unsere Hormone ja auch Teil von uns. Das heißt, diese Vorstellung, dass wir irgendwie dadurch fremdgesteuert werden oder so, wie das manchmal nahegelegt wird, ist natürlich auch eine sehr merkwürdige Vorstellung, dass wir irgendwie einen Teil von unserem Körper rausnehmen und sagen, der hat mich aber gezwungen, das und das zu tun. So wie unsere Lungen uns ja auch nicht zwingen zu atmen oder so. Und letztendlich sage ich immer, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Hintergrundmusik, dass Hormone uns in so eine gewisse Stimmung versetzen. Wir können uns zum Beispiel anxious fühlen, also ängstlich aufgedreht, selbst wenn wir vielleicht gar nicht unbedingt einen rationalen Grund dafür haben, durch eine Erinnerung, die geweckt wurde oder sowas. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir danach handeln. Gerade wenn uns sowas öfter passiert, dann kann man das ja auch ein bisschen einordnen und sagen, okay, jetzt kommt gerade bei mir wieder die Panik auf, ich gehe mal raus oder so. Das heißt ja nicht, dass wir sofort aufspringen und wegrennen, als hätten wir einen Bären gesehen. Und das ist ein bisschen das, also wir werden in diese Stimmung versetzt, aber wie wir dann mit dieser Stimmung umgehen, das ist letztendlich immer noch eine Entscheidung, die wir treffen und die zu tun hat mit unserem Charakter, mit unseren Erfahrungen, mit unserer Erziehung und allem drum und dran. Und das Gleiche gilt halt auch für sexuelle Gelüste und sowas. Also alles, was Sexhormone so tun, das kann uns Lust machen, aber wie wir dann mit dieser Lust umgehen zum Beispiel, ist ja immer noch eine sehr persönliche Entscheidung. Und wir können auch Lust haben ohne Sexhormone, interessanterweise. Zumindest ist das, was uns auch Tierstudien so nahelegen, dass wenn jetzt so ein Kater zum Beispiel, der sexuell sehr erfahren ist, kastriert wird, dass der danach sich auch gerne nochmal rausschleicht und um die Häuser zieht.
Ich hatte jetzt in meiner Frage ja sehr stark auf Verhalten abgezielt. Aber bei dir höre ich immer wieder raus, dass Hormone vor allem die Gefühle, also wie wir uns fühlen, beeinflussen. Ist das richtig?
Also es ist zumindest in vielen, sag nur das am besten, also Gefühle und Verhalten spielen ja auf vielen Ebenen sehr stark zusammen. Und letztendlich lässt sich das eine in der Forschung ein bisschen leichter nachvollziehen als das andere. Also wir können zum Beispiel sowas sagen wie, Testosteron lässt uns Belohnungen sensibler wahrnehmen. Und ist dann tatsächlich auch was wir im Verhalten sehen können. Also, dass man eben sagt, jemand wird unter Testosteron stärker ein Risiko eingehen, zum Beispiel in einem Spiel. Und interessanterweise kann man dann aber auch gleichzeitig sehen, dass Personen, wenn sie die Gefahr haben, also grundsätzlich könnte man sagen, dass auf Testosteron wir eher bluffen würden beim Pokern. Aber wenn die Gefahr besteht, dass dieser Bluff auffliegt, dann machen das Leute unter Testosteron tatsächlich weniger. Das heißt, das eine ist das, wo man sagen kann, Testosteron lässt uns eben so Gewinne und sowas stärker wahrnehmen. Und dann beim Verhalten wird es dann plötzlich kompliziert, weil das Verhalten jetzt davon abhängt, wie nehme ich die anderen Leute denn wahr? Also was ist denn, zählt denn als Belohnung? Zählt nur beim Poker zu gewinnen oder zählt auch selber mein Gesicht zu wahren und hier einen guten Eindruck zu machen bei den anderen Leuten?
Ich überlege gerade, wie ich das... Also ich meine, es ist ja irgendwie klar, dass Verhalten bei Menschen komplexer ist und nicht ein Hormon gleich Wirkung und gut. Das ist ja irgendwie ein No-Brainer. Kann man denn den Einfluss auf uns Menschen, den Hormone haben, in irgendeiner Form, kann man das zusammenfassen?
Also man kann schon zum Beispiel sowas sagen, wie das uns Testosteron waghalsiger macht. Das sind dann auch so schöne Studien, wie man lädt irgendwie lauter jugendliche Skateboarder ein und lässt die von einer sehr attraktiven Experimentleiterin begutachten. Und diejenigen, die darauf mit sehr viel Testosteron reagieren, sind auch diejenigen, die sich dann am ehesten auf die Klappe legen, wenn sie danach ihre Skateboard-Tricks vorführen, weil sie eben was zu waghalsiges probieren, um die Experimentleiterin zu beeinflussen. Beeindrucken. Ja, genau. Das sind immer sehr schöne Studien, die man dazu machen kann. Also man kann schon solche Sachen sagen, wie dass Oxytocin uns zum Beispiel oft den Raum gibt für mehr soziale Wahrnehmung, dass wir halt unser Gegenüber besser wahrnehmen. Und soziale Sensibilität macht uns natürlich im Verhalten dann auch in vielen Fällen eine Nummer prosozialer. Aber auch da wieder muss man sagen, nicht bei allen. Oxytocin kann auch von diesem soziale Aufmerksamkeit in Richtung soziale Ängste gehen zum Beispiel. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum Stillen zum Beispiel für manche Menschen eine sehr schöne Erfahrung ist und für andere Menschen eher so nervenaufreibend, dass sie sich da total aufgedreht fühlen oder unangenehm.
Das heißt, die Menge macht's auch ein bisschen?
die Menge macht's und dann kommt natürlich das Hormonsystem der Person dazu. Weil es ist so, dass unsere Zellen haben ja diese Hormonrezeptoren, aber es hat auch nicht unbedingt jeder die gleiche Menge Rezeptoren. Da gibt es so lange epigenetische Effekte, wo man sagen kann, je nachdem zum Beispiel, das wissen wir gerade aus Tierstudien, wie viel Kuscheleinheiten so eine Maus gekriegt hat, desto sensibler ist sie später vielleicht für Oxytocin. Und wir haben auch so ein bisschen erforscht, dass tatsächlich auch bei Menschen es diese unterschiedlichen Reaktionen gibt. Dass je nachdem, wie so das Hormonsystem aufgebaut ist für Oxytocin, man vielleicht zu stark oder zu schwach auf dem Gesicht reagieren kann. Wenn ich zu schwach auf dem Gesicht reagiere, habe ich Schwierigkeiten, das richtig wahrzunehmen. Wenn ich zu stark reagiere, bin ich vielleicht erschrocken und mache mir zu viele Sorgen, was jemand anders sagt.
Das heißt, man muss auch vorsichtig sein, wenn man da eingreift, weil das im Zweifel sehr individuell sein kann. Ist es denn so, dass ich irgendwie Einfluss darauf habe, wie viel von einem bestimmten Hormon hergestellt werden? Es gibt da ja auch Werbung und unseriöse, sage ich jetzt einfach mal, Mittelchen, die halt sagen, hier, wenn du das nimmst, dann mehr Hormonen hiervon, davon und so weiter.
Ja, schon gerade bei Oxytocin kann man sich das auch einfach direkt im Internet bestellen. Und da muss man natürlich sagen, dass erstmal ist es immer noch so ein bisschen umstritten, inwiefern so Oxytocin-Nasenspray auch ins Gehirn vordringt. Und dann genau haben wir diese sehr unterschiedlichen Einflüsse, wo man gar nicht unbedingt sagen kann, dass was für jeden angenehm ist, für mich jetzt auch angenehm ist. Und tatsächlich ist es auch gar nicht so einfach, das jetzt zu steigern. Also die Versuche gibt es eigentlich schon lange, bevor wir wussten, was Hormone sind. Also schon im Mittelalter gab es irgendwelche Ideen von, ich könnte mir ja so Bullenhoden aufs Brötchen schmieren und dann habe ich bestimmt ganz viel Testosteron. Für Hoden gab es eigentlich immer eine große Begeisterung. Und da sind wir wieder bei dem Problem mit dem, was in meinen Magen kommt, kommt nicht automatisch auch in meinem Gehirn an. Erstmal bräuchte man sehr viele Hoden dafür und zweitens würde das wahrscheinlich immer noch alles in der Leber ausgeschaltet. Also es ist gar nicht so einfach. Wenn wir es beeinflussen wollen, dann ist es hilfreicher eigentlich für uns, mit dem zu arbeiten, was wir bewusst wahrnehmen können. Also zum Beispiel haben, glaube ich, fast alle von uns irgendwie so ein bisschen Mittelchen und Wege, ihre Konzentration zu steigern. Wenn ich zum Beispiel Musik anmache, um irgendwie besser arbeiten zu können oder so, dann ist es ziemlich wahrscheinlich was eben mein Level von Aufregung hochsetzt und dann auch mit diesem Noradrenalin arbeitet und so. Dann kann ich das blöderweise zu Hause nicht nachmessen, ob das jetzt mit einer hormonellen Veränderung zu tun hat. Aber eigentlich ist das eine Art und Weise von mir, damit umzugehen, mit meiner eigenen Nachmittagsmüdigkeit zum Beispiel. Oder man kann versuchen, mit den Hormonen zu arbeiten, so wie sie sind. Denn was wir, glaube ich, alle wissen, ist, dass man vormittags oft produktiver ist. Also gerade so um 11 Uhr, wenn man nicht so ein ganz extremer Nachtmensch ist, aber so 2 Stunden nach dem Aufwachen haben wir oft so einen etwas produktiven Punkt, wo der Tag ganz gut verläuft und man irgendwie Arbeit geschafft kriegt. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo all diese Hormone hochstehen, also Adrenalin, Cortisol, aber interessanterweise auch die Sexhormone erstmal nach dem Aufstehen oft. Und damit zu arbeiten und dann zu sagen, okay, nachmittags, wenn das alles runtergeht, dann entweder ergebe ich mich und mache einfach einen Schlaf oder ich mache irgendwas anderes, was anregend ist, was aufregend ist, um die Hormone wieder aufzuwecken.
Es ist aber auch so, dass es nicht zwingend die Hormone sein müssen, die jetzt zum Beispiel unterstützend wirken, wenn ich mich konzentrieren will, sondern das, also brauche ich die Hormone dann dringend oder? Wie?
Das ist schon sehr viel schwerer, sich ohne das zu konzentrieren.
Ah, okay. Mhm.
Also eigentlich ist das wie bei den meisten Sachen von den Hormonen. Die meisten Sachen gehen auch ohne Hormone irgendwie, aber dann brauche ich halt meine ganze bewusste Kontrolle. Und das ist halt sehr viel Arbeit. So dieses Executive Control Netzwerk, das ist so ein bisschen der Übersichtsbereich in unserem Gehirn, der leitet und kontrolliert und sowas. Das ist der Teil, von dem wir uns vorstellen, dass der die ganze Zeit aktiv ist. Letztendlich haben wir den meistens höchstens so 20 Minuten am Laufen und danach sind wir erstmal wieder schlapp und lassen uns irgendwie so ein bisschen treiben oder daddeln irgendwie. Deswegen machen so viele Leute sowas wie Pomodoro-Prinzip, wo man einfach 20 Minuten konzentriert an was arbeitet und dann wieder eine Pause kriegt oder so. Weil wir das oft gar nicht schaffen, so lange konzentriert durchzuarbeiten. Auch wenn wir Auto fahren zum Beispiel oder so. In all diesen Situationen übernimmt eigentlich der Autopilot eher. Das heißt, wenn wir wirklich uns zwingen wollen, uns zu sagen, okay, ich arbeite jetzt konzentriert, obwohl ich gar keine Lust habe, null Motivation und null Antrieb und eigentlich auch todmüde bin, das geht schon irgendwie, aber das ist sehr, sehr belastend.
Okay. Ja, also ich glaube, so im Alltag macht man sich das gar nicht so klar, wie komplex der Körper eigentlich ist. Also ich bin gerade völlig fasziniert von den Sachen, die du so erzählst. Also es sind ganz viele Sachen dabei, wo man so ein bisschen, ja, habe ich schon mal gehört, aber dann in der Tiefe verstanden, was da eigentlich in einem passiert, das ist super faszinierend.
Das ist auch tatsächlich so von der Forschung her, dass man oft gar nicht so den großen Überblick bekommt. Ich habe das auch beim Buchschreiben gemerkt. Ich habe ja viel gemacht, so im Bereich Testosteron auch. Und dass aber Testosteron vom Gehirn ganz ohne Probleme und sehr häufig sogar in Östrogen umgewandelt wird, das ist was gar nicht so viel mitgedacht wird. Das heißt nämlich zum Beispiel, dass wenn ich jetzt Leuten Testosteron gebe in einem Experiment, ich oft gar nicht genau weiß, ob das nicht eigentlich Östrogeneffekte sind, die ich messe, weil das eben umgewandelt wurde im Gehirn. Und das ist auch nichts, was ich direkt nachvollziehen kann. Das heißt, sobald man anfängt, bei diesem Hormonsystem irgendwie was verstehen zu wollen, dann wird das plötzlich immer sehr komplex, selbst wenn man denkt, man konzentriert sich auf einen Faden, ist der plötzlich Teil von einem riesengroßen Wollknäuel.
Das bringt mich zu einem nächsten großen Gebiet. Wie forscht man denn da dran? Also kann man Hormonlevel messen?
Ja, das ist eine Möglichkeit, wobei da natürlich auch immer die Frage ist, so ein bisschen, wenn ich was messe an einem Teil des Tages, ist das jetzt repräsentativ für den ganzen Tag? Wenn ich was messe an einem Teil des Monats, ist es repräsentativ für den ganzen Monat? Und dann ist natürlich auch immer die Schwierigkeit Korrelation oder Kausalität. Wir wissen zum Beispiel, dass bei Führungspersönlichkeiten Testosteron oft eher höher steht. Aber ist das jetzt, weil Testosteron, wenn ich eine Führungsposition habe, ansteigt oder weil sich Leute mit viel Testosteron eher zu Führungspositionen hingezogen fühlen? Das ist dann oft gar nicht so leicht nachzuvollziehen.
Du hast ja auch gerade gesagt, dass man der Körper Testosteron umwandeln kann in Östrogen. Kann man das in der Messung nicht unterscheiden? Also was es ist von beiden? Also ob ob das Hormonlevel vom Testosteron oder vom Östrogen kommt?
Also ich könnte in der Messung natürlich einfach sehen, ob ich Testosteron oder Östrogen habe. Und ich kann gucken, wie viel Aromatase ist da. Das ist das Enzym, das das eine vom anderen umwandelt. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, oh, hier hat viel Umwandlungstätigkeit stattgefunden. So wissen wir zum Beispiel auch, dass eben auch bei Männern sehr viel von diesem Umwandeln stattfindet. Auch im Gehirn, auch in den Hoden. Und gleichzeitig, wenn ich aber jetzt Testosteron verabreiche an Versuchspersonen, dann kann ich nicht gleichzeitig auch im Gehirn nachgucken, was macht das Gehirn denn mit dem Testosteron, wenn es da ist.
Dazu müsste ich die Person in eine Röhre schieben.
Selbst in der Röhre könnte ich die Hormone nicht sehen. Also ich müsste dann tatsächlich mir wahrscheinlich Gehirnflüssigkeit angucken oder sowas. Also es wäre sehr schwer, das da zu messen. Da muss man sehr vor Ort sein. Und das machen wir aus gutem Grund, nur bei sehr großen Forschungsprojekten aus sehr guten Gründen.
Wie misst man denn Hormone und den Zusammenhang zu bestimmten Verhalten oder zu Gefühlen oder so? Gibt es da irgendwas, wie würdest du es erklären, wie man das machen kann?
Also man kann natürlich solche Sachen machen, wie dass man sich den Speichel anguckt oder das Blut anguckt oder die Haare anguckt. Da kann man auch Cortisol zum Beispiel nachvollziehen. Das heißt, es gibt schon diverse Wege und natürlich hat jeder davon seine Einschränkungen, wo man, wenn man genauer guckt, dann sagen muss, ja, aber da könnte es eine Einschränkung geben, da könnte es eine Einschränkung geben. Aber da kriegt man natürlich schon einen gewissen Überblick. Und dann versucht man das eben zusammenzubringen mit dem, was wir zum Beispiel von Tierstudien wissen. Und man kann sich auch sogar diese Komplexität des Hormonsystems ein bisschen angucken, was ich vorhin erzählt habe, dass eben unterschiedliche Menschen unterschiedlich viele Rezeptoren haben. Das liegt daran, dass die Gene, wir wissen ja alle, dass die Gene relativ stabil bleiben in unserem Körper, also wir bekommen die mit auf unser Leben, die bleiben relativ gleich. Aber es gibt eine Art und Weise von unserem Körper, die flexibel anzupassen, nämlich indem die quasi so ummantelt werden. Man sagt, da werden so Methylketten drangehängt. Und dann kann dieser Teil des Gens mehr oder weniger gut abgelesen werden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als hätten wir ein Notizbuch und man kann darin rumkrickeln. Und man kann einfach Teile durchstreichen, wenn der Körper jetzt feststellt, das Gen brauchen wir nie, dann kann man das quasi deaktivieren.
Ist das das Epigenom, was du gerade beschreibst?
Genau das, Epigenetik. Und wir haben uns im Experiment zum Beispiel genau das angeguckt, also das Epigenom von dem Oxytocin-Rezeptor. Und dann zu sagen, kann man da jetzt nachvollziehen, dass dieses Epigenom einen Einfluss darauf hat, wie wir sozial agieren? Und das ist eben, was wir gefunden haben in Interaktion mit diesen frühkindlichen Erfahrungen. Dass das Epigenom einen Einfluss darauf hat, wie ich Gesichter wahrnehme. Das heißt, manche Menschen bringen halt vielleicht ganz viele Oxytocin-Rezeptoren mit. Das heißt, sie reagieren sehr stark auf Oxytocin. Andere Leute bringen vielleicht eher weniger Rezeptoren mit. Und beides kann eben eine Reaktion auf Trauma sein. Ob man jetzt überkompensiert und so sagt, dann werde ich extra sensibel. Oder ob man einfach abbaut, weil man das Gefühl hat, okay, es gibt hier relativ wenig soziale Interaktion. Sozial ist jetzt nicht das Hauptthema, sondern wir konzentrieren uns auf andere Energiefresser.
Aber der Output war nicht, dass man von Anfang an weniger Rezeptoren hat, sondern dass das Epigenom die ausschaltet oder anschaltet, nach je nachdem, was ich erlebt habe.
Genau, zumindest ist das die Hypothese, weil wir haben die Interaktion gefunden zwischen dem Epigenom und zwischen diesen frühkindlichen Erfahrungen, dass die einen Einfluss darauf hatten, auf die soziale Wahrnehmung. Aber das ist die Annahme, was wir aus den Tierstudien auch sehen. Also dass tatsächlich je nachdem, wie viel jetzt sich um Babymäuse und sowas gekümmert wird. Und wenn man die viel von ihren Eltern hochnimmt, das stresst die viel. Oder wenn man die dann mit Bürsten streichelt, das kontert dem Stress und sorgt wieder für Zärtlichkeit. Dass das einen Einfluss darauf hat, auf dieses Epigenom und darauf, wie die wie das Hormonsystem sich aufbaut. Also gerade das Stresssystem und das Bindungssystem sind ganz anfällig, beziehungsweise auch formbar, anfällig ist immer so ein negatives Wort, aber formbar einfach durch unsere frühen Erfahrungen und passen sich an die Umwelt, in der wir aufwachsen.
Aber Rezeptoren sind ja nur das, was dann das Hormon misst, also was halt dann da ankommt. Hat das Ganze auch einen Einfluss auf die Menge an Hormone, die es insgesamt gibt?
Ja, das stimmt auch. Also man kann das diese Effekte sehen, wenn man sich das Oxytocin-Rezeptor-Gen anguckt, aber auch, wenn man sich das Oxytocin-Gen selbst anguckt.
Und je nachdem, was ich erlebt habe, passiert das eine, das andere oder beides oder keins von beiden.
Genau, also wir können noch nicht genau sagen, dass man jetzt sagen kann, es wird auf jeden Fall mehr Oxytocin oder mehr Rezeptoren. Wieso sich das eine jetzt entwickelt oder das andere, ist noch ein bisschen unklar. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass bei diesen beiden Genen man diese Spuren finden kann. Und das Gleiche kann man eben auch für das Stresssystem sagen. Und auch da, dass es diese zwei Wege gibt, dieses Überkompensieren oder Unterregulieren. Also wenn ich viel Stress erlebt habe als Kind, kann es sein, dass ich später eben sehr ängstlich reagiere. Oder es kann sein, dass ich später enorm schwach reagiere, selbst in bedrohlichen Situationen und dadurch ein bisschen was verliere von den Gegeneffekten, die mein Körper eigentlich beisteuert, damit ich halt nicht traumatische Erinnerungen habe und sowas. Aber gleichzeitig bin ich vielleicht auch besser gerüstet für zum Beispiel eine Tätigkeit als Rettungssanitäterin oder sowas.
Das ist ja cool. Also das heißt, wir haben bis vor kurzem nicht darüber Bescheid gewusst, ob unser Epigenetiksystem auch einen Einfluss darauf hat, wie Hormone in unserem Körper wirken, einmal durch die Rezeptoren, die man ab- und anschalten kann, aber auch, dass die Entstehungsrate von Hormonen sich verändern kann, je nachdem, ob bestimmte Gene ein- oder ausgeschaltet werden.
Genau, das sind jetzt diese, von den Tierstudien haben wir gesehen, dass es diese Effekte gibt und jetzt fängt man eben an, in größeren Projekten zu versuchen nachzuvollziehen, können wir das wirklich kausal beobachten. So eine Freundin von mir zum Beispiel, eine Kollegin eigentlich, die mit mir zusammen die Doktorarbeit gemacht hat, die hat in einem großen Projekt gearbeitet, wo man versucht hat, sich wirklich anzugucken, so, das ist jetzt das Epigenom von Kindern, die gerade auf die Welt gekommen sind und jetzt begleiten wir die Eltern und geben Unterstützung und Erziehungshilfen und so und hat das einen Einfluss dann auf die Bildung dieses Stress- und Bindungshormonsystems. Und die Daten sind noch in Verarbeitung, aber das sind so die Sachen, mit denen man jetzt gerade arbeitet und wo man versucht, das wirklich auch im Menschen nachzuweisen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass man das schon weiß, dass das so ist.
Ja, wie gesagt, wir finden diese Hinweise, aber man will immer gerne auch was zumindest an Kausalität rangeht.
Okay.
Also das eine ist eben, was wir gemacht haben, also wirklich zu sagen, okay, können wir das Verhalten in Zusammenhang bringen mit dem, was wir eben wissen über das Epigenom von diesen Menschen. Aber die an sich richtige Forschungsvariante wäre ja, dass man sich anguckt, okay, wir nehmen jetzt so ein Kind und gucken, wie wird das, also die an sich korrekte Forschungsvariante wäre natürlich eine Experimentalstudie, wo man sich eben anguckt, lauter Kinder, und dann gibt man die in verschiedene Familien, guckt, wie die erziehen, und dann guckt man, aha, wir haben jetzt klar vergleichbare Ergebnisse. Aber aus irgendeinem Grund kann man Kinder nicht einfach vertauschen. Und das heißt, man muss sich sinnvoll vorarbeiten und eben versuchen, das ethisch korrekt zu machen, aber auch so, dass wir diese ganzen Mechanismen wirklich gut nachvollziehen können und wirklich sagen können, okay, da ist jetzt ein Kausalzusammenhang und das ist nicht einfach nur eine Korrelation oder so, sondern das ist das, was den Unterschied gemacht hat.
Ja, stelle ich mir schwierig vor. Es stimmt, du hast recht.
Ja, das ist mit Kindern immer gar nicht so einfach. Selbst auf ganz einfachen Ebenen kann es manchmal Schwierigkeiten geben. Zum Beispiel, wenn wir so Verhaltensexperimente mit Kindern machen, dann, also wo man einfach guckt, geben die was von ihrer Schokolade ab, teilen die, spielen die mit anderen Kindern zusammen und sowas. Und dann sagt man natürlich vorher immer, und wir verraten das nicht euren Eltern und so, weil man ja nicht will, dass die Kinder nur irgendwie Schokolade teilen, weil sie später keinen Ärger kriegen wollen. Und dann guckt man danach, wie die zu ihren Eltern nach Hause gehen und so, ich habe gar nichts abgegeben. Also, was wir uns so als so eine kontrollierte Umgebung vorstellen, ist manchmal gar nicht so leicht zu erreichen.
Ja, das stimmt natürlich. Man kann aber festhalten, dass wir erstaunlich wenig über die Zusammenhänge bei uns im Körper wissen.
Ja, das auf jeden Fall. Und man kann festhalten, dass eben es diese beiden Systeme gibt, das Stresssystem und das Bindungssystem. Und dass wir beide fördern sollten, dass es beides eine ganz wichtige Rolle spielt in unserem Leben, gerade auch als kleine Kinder. Das finde ich immer ganz wichtig festzuhalten, dass all das, was sich richtig anfühlt als Eltern, nämlich sich viel um Kinder kümmern, viel zu kuscheln und so, dass das genau richtig ist. Und diese Ideen, die es zwischendrin mal gab von, nein, das Kind sollte bitte schön in einem dunklen Raum schlafen und das alleine und wenn es schreit, dann soll es da bleiben für immer, dass das nicht das ist, was die Forschung heutzutage unterstützen würde, sondern eben für Kinder da sein, wenn sie Schwierigkeiten haben. Die können sich selbst noch nicht regulieren und wir müssen denen dabei helfen.
So, das ist erstmal schon mal gut. Was bringt es, wenn wir dann diese Forschung, diese Grundlagenforschung rund um Hormone, wenn wir die machen? Also hat das einen medizinischen Zweck? Ist es einfach gut, das zu wissen? Können wir damit Krankheiten irgendwie besser verstehen und dann entsprechend auch behandeln. Wozu ist das gut zu wissen, wie diese Sachen kausal zusammenhängen?
Der medizinische Zweck ist natürlich so das Erste, was einem einfällt, wo man sagen kann, klar, es gibt eben Situationen, gerade bei psychiatrischen Krankheiten, wo Hormone auch eine Rolle spielen können. So zum Beispiel PMS hat sicherlich auch was mit Hormonen zu tun. Und da kann man dann versuchen rauszufinden, was genau steckt dahinter und hat das natürlich auch viel zu lange ignoriert und einfach abgetan, als Leute haben Probleme, Frauen natürlich haben Probleme. Und da wirklich hinterzukommen und zu sagen, was können wir denn da tun, spielt eine ganz wichtige Rolle. Auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, durch die Menopause zu kommen und alles drum und dran. Also da spielen Hormone eine ganz wichtige Rolle. Psychiatrische Erkrankungen wie eben Depressionen, auch da wissen wir im Moment noch nicht genau, wie man es am besten behandelt. Und es wäre überraschend, wenn Hormone nicht auch ein Teil der Lösung sind hier. Aber gleichzeitig finde ich auch ein ganz wichtiger Teil ist eben, dass Hormone immer wieder benutzt werden, um Vorurteile zu bestärken oder eben unwissenschaftliche Mythen rauszuhauen über Geschlechterunterschiede oder sowas. Und da ist alleine das Wissen schon Macht. Also zum Beispiel zu wissen, dass Östrogen halt nichts ist, was uns irgendwie umnebelt und irrational macht, sondern tatsächlich ein ganz spannendes Hormon, das eine wichtige Rolle spielt beim Sprachenlernen, aber auch beim Verarbeiten von traumatischen Erinnerungen und so. Und dass in vielen Fällen halt, gerade wenn wir Schwierigkeiten haben, es nicht daran liegt, dass wir von Hormonen geflutet werden, sondern im Gegenteil, dass diese Hormone in den Keller fallen. Das ist zum Beispiel ja die Zeit, wenn wir PMS haben. Das ist vor der Periode. Das heißt, in der Zeit sind gerade Progesteron und Östrogen meistens sehr tief.
Ah, gut zu wissen.
Also es kann auch sein, dass Progesteron trotzdem eine Rolle darin spielt, dadurch, dass es zu lange bleibt. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir einfach sagen könnten, hier, das ist die Hormonkeule und da liegt das Problem. Sondern wir können auch nicht sagen, dass diese ganz normalen Hormonveränderungen, also dieses Auf und Ab während des Zyklus, dass es eindeutige Emotionsunterschiede machen würde. Sondern da ist es bei fast all diesen Fällen, ob es jetzt um Schwangerschaft geht, um Postpartum, um Periode, meistens so, dass man grundsätzlich keine Korrelation findet zwischen diesen Schwankungen und schlechter Stimmung oder so, sondern man findet eher, dass es einen Teil der Menschen gibt, auf denen diese Schwankungen anders wirken oder wo diese Schwankungen anders laufen. Oh. Und dann ist die Frage, wie kann man den Menschen jetzt helfen? Und das ist natürlich viel hilfreicher, als einfach nur zu sagen, naja, das ist halt so, damit müsst ihr klarkommen.
Das ist nämlich genau mein nächstes Thema. Du sprichst es schon so ein bisschen an. Es gibt ja diese Behauptungen, ne? Also Hormon X macht das, gerade in Medien, gerade wenn neue Forschungsergebnisse rauskommen, dann wird das oft verkürzt oder überinterpretiert. Wie kommt das zustande? Also, dass Hormone da so die Gesellschaft spalten, dass Hormone da so im Fokus stehen, dass ja, es darum immer wieder diese vielen Diskussionen gibt.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist halt eine Linie, die man so ein bisschen ziehen kann von eigentlich, wo man am Anfang gesagt hat, Frauen sind irrational, weil ihr Uterus wandert und der geht immer in Richtung des Gehirns. Und dann sind Frauen irrational, weil die haben ja Emotionen. Ja, das ist, was die alten Griechen sich erklärt haben. Der wandernde Uterus. Auch wenn heutzutage jemand hysterisch sagt, das kommt ja eben auch von dem von der Gebärmutter dieses Wort und ist deswegen etwas, was wir dringend verbannen sollten aus dem Sprachgebrauch. Ja. Und dazu kommt dann, nein, sie sind jetzt doch irrational, weil ihr Nervenkostüm irgendwie flatterig ist oder irgendwelche Säfte sind nicht im Einklang oder so. Und irgendwann wurden dann halt die Hormone entdeckt und dann war man so, aha, jetzt haben wir es, es sind die Hormone. Und das hält sich, glaube ich, immer noch ziemlich, dass man daran das so schön aufhängen kann. Und natürlich, wie die Hormone entdeckt wurden, hat auch viel damit zu tun, dass man eben gesehen hat, so, oh, da, gerade in der Tierforschung, es waren natürlich am Anfang Tierstudien, oh, diese Sau ist auf einmal plötzlich sehr geil auf diesen Eber. Und ich meine, das ist schon ein ziemlich magischer Stoff, wenn der ein Interesse an einem Eber wecken kann. Und das hat natürlich dann sehr viel die Faszination und die Fantasie auch geweckt, von Leuten zu denken, haha, das ist ja quasi wie so ein Liebeselixier. Das heißt, alles, was irgendwie mit Genitalien und so zu tun hat, mit Geschlechtsteilen, ist natürlich auch faszinierend für Menschen. Und dass man jetzt Wissenschaft und Geschlechtsteile vereinen kann, das ist natürlich sehr schön, aber auch nicht immer hilfreich in der Art, wie wir darüber nachdenken.
Ich glaube, wir haben gerade den Untertitel für diese Sendung gefunden. Wenn es um Geschlechtsteile geht, ich glaube, da kann man immer den einen oder anderen Klick mit generieren.
Genau, wenn wir YouTube hätten, hätten wir jetzt auch noch so einen schönen Thumbnail.
Bam.
Wo man so ganz schockiert gucken kann.
Jetzt, also das heißt, es gibt im Wesentlichen so zwei Gründe, die man mal als erstes nennen kann. Das eine ist, dass einfach mit Hormonen man versucht hat, in Anführungszeichen Vorurteile zu bestätigen und sie einfach ganz praktisch waren, wenn es darum geht. Und das zweite ist, ein bestimmtes Hormon, eine Wirkung ist halt eine einfache Sicht auf etwas sehr Komplexes. Und das heißt, dass man einfach sich die Welt leichter macht, wenn man diese einfache Kausalität annimmt.
Ja, so ein bisschen wie wir uns am Anfang das auch beim Gehirn immer vorgestellt haben, dass man halt gesagt hat, das Gehirn und dann, wir haben diese verschiedenen Areale und dann haben wir quasi ein Humorareal und dann, ich finde, das kennt man ja immer noch, diese Postkarten, wo irgendwie so sieht mein Gehirn aus und 90% ist irgendwie Romantikfilme und 1% ist Arbeit oder was auch immer. Also, dass wir uns das gerne so vorgestellt haben, dieses Areal macht das und auch beim Gehirn wissen wir ja mittlerweile, nee, so ein einzelnes Areal macht selten irgendwas ganz alleine, sondern eigentlich muss man in Netzwerken denken, die zusammenarbeiten und die sich Botschaften schicken und eigentlich ist es auch so ähnlich mit den Hormonen, dass wir wegkommen müssen von dieser Vorstellung von, da kommt jetzt dieses eine Hormon und das macht das und hin eben zu, lass uns das Gesamte angucken und was bedeutet das eigentlich?
Was würdest du denn sagen, ist die Lösung? Also A, wie können Medien besser kommunizieren? Aber B, was kann ich denn halt als Person tun, um vielleicht auch meinen Körper besser zu regulieren im Hinblick auf meine Hormone? Hast du da Ideen?
Ist gar nicht einfach natürlich. Aber grundsätzlich erstmal diesen Punkt nochmal zu machen, dass meistens, wenn irgendwas schief läuft, dann liegt es eben nicht daran, dass ein Hormon da ist, sondern dass mit dem Hormon was nicht so läuft, wie es sonst laufen sollte. Mhm. Also es kommt, geht zu schnell hoch, kommt zu schnell runter, ich reagiere anders auf dieses Hormon oder so. Und also nicht so negativ auf diese Hormone zu gucken, sondern eher auf ein System, das an sich funktioniert und dann zu fragen, warum funktioniert es jetzt nicht? Mhm. Das ist schon mal eine hilfreiche Herangehensweise. Und dann kommt man auch ein bisschen weg von dieser Idee von, lass uns einfach auf dieses System was draufballern. Also von, ich mache jetzt irgendein Supplement und nehme davon ganz viel und hoffe dann, dass das gar keine Probleme gibt. Aber das ist ja ein ausgeklügeltes System, wo die Sachen sehr gut in Balance sind. Und wenn ich da jetzt einfach mit einem normalen Testosteronwert, den ich habe, tonnenweise Testosteron draufballern würde, dann ist es natürlich dann kommt erstmal was aus dem Gleichgewicht. Das kann auch gute Gründe geben. Ich meine, die Pille ist ein großer Fortschritt auf vielen Ebenen gewesen für viele Menschen. Leute nehmen eben Hormone für Geschlechtsangleichung und auch das ist ein super wichtiger Punkt. Es ist nur, wenn ich es jetzt einfach mache aus Gründen von, ach, es kann ja nicht schaden. Also so mit dem gleichen Sinne, wie wir halt noch einen Conditioner auf mein Shampoo drauflegen oder sowas. Das ist so ein bisschen eine lustige Herangehensweise, weil letztendlich sind Hormone ja eher im Einklang miteinander und wenn wir versuchen, an diesem System zu rütteln, muss man halt vorsichtig sein und sich zu überlegen, wie mache ich das, was mache ich da am besten, was ist der Hormonwert, den ich jetzt gerade habe, was für Nebenwirkungen hat das oder auch eben für Vorteile, wenn ich das nehme. Aber es ist eben nichts, was automatisch gut wirkt, so wie überleg gerade, was man nehmen kann, was automatisch gut wirkt. Aber es gibt gar nicht so viele Beispiele, weil selbst wenn ich Schokoladenkuchen esse, gibt es ja einen Punkt, an dem das zu viel ist. Und das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Herangehensweise, dass man irgendwie denkt, kann nicht schaden. Aber selbst wenn ich Eisenpräparate nehme oder so, dann weiß ja jeder, irgendwann habe ich zu viel Eisen genommen. Und so ist es auch mit den Hormonen, dass man das nicht einfach nur so, ach naja, nehmen wir noch mal eins dazu.
Ich habe mir gerade gedacht, weil das zu dem passen würde, was du gesagt hast. Also wenn man sich selber anfängt, besser kennenzulernen. Also wie reagiere ich auf Stress? Was tut mir gut? Wie kann ich meine Konzentration steigern? Wie kann ich meine Libido steigern? Oder wie reagiere ich auf Gerüche, auf Stimmungen und so weiter und so weiter? Dann kann ich ganz natürlich, ich mag das Wort nicht so gerne, aber ich würde es jetzt hier einmal benutzen wollen, kann ich auf ganz natürliche Weise mich selber beeinflussen und dann entsprechend vielleicht auch positiv auf meinen Hormonhaushalt einwirken. Würdest du das auch so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also dieses aufmerksam auf sich selbst sein, aufnehmen, was für mich gut funktioniert als Lösung und auch zu versuchen, mit der Außenwelt wieder zu arbeiten stärker. Also wir sind ja eins der wenigen Lebewesen, das früh aufsteht gegen besseres Wissen und sich einen Wecker stellt und solche Sachen. Und natürlich beeinflusst das auch unseren Hormonhaushalt. Also Schichtarbeit ist eine der einfachsten Sachen, die ich machen kann, um mich hormonell ziemlich auszunocken. Und ich glaube, jetzt gerade so in diesen Wintermonaten merken die meisten Leute auch, dass es sehr viel schwerer ist, aus dem Bett zu kommen, wenn man kein Sonnenlicht hat. Dann kann man sich zum Beispiel eine Tageslichtlampe kaufen oder sowas. Und zum Beispiel dieser Lichtimpuls ist auch ganz wichtig, um unsere innere Uhr wieder so ein bisschen zurückzusetzen. Und diese innere Uhr brauchen wir halt. Wir brauchen dieses Auf morgens von den Stresshormonen und den Abfall am Nachmittag, dass wir uns dann auch ein bisschen Ruhe gönnen und sowas. Und wir brauchen auch nachts die Dunkelheit, damit Melatonin rauskommen kann, das auch wieder wichtige Wartungsprozesse in unserem Körper auslöst und sowas. Und wir arbeiten immer sehr viel gegen unsere inneren Rhythmen an. Wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, und ich weiß, das ist ein Privileg natürlich, überhaupt die Möglichkeit zu haben, aber wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, stärker auf unseren eigenen Rhythmus Rücksicht zu nehmen, sollten wir das auf jeden Fall machen. Und das kann eben auch gerade bedeuten, sich irgendwie Sonne zu schnappen. Wir finden es immer völlig normal, wenn Leute zum Rauchen nach draußen gehen auf der Arbeit, aber dass man einfach mal rausgeht, weil man Sonnenstrahlen braucht den Tag über, gilt aus irgendeinem Grund als merkwürdig.
Ja, Drogen ist halt
was anderes. Genau. Aber Vitamin D ist auch ein Hormon.
Ja, das stimmt. Ja, also kurz, wir sind natürlich gefangen in unserem kaputten System. Also halt, wenn jemand Schichtarbeit machen muss, um seine Miete zu bezahlen.
Genau. Und manche Leute müssen natürlich auch Schichtarbeiten, um in Krankenhäusern die Leute zu versorgen. Das sollte dann zumindest sehr gut bezahlt werden, können wir sagen.
Es wäre gut, ne, wenn Leute, die diesen Aufwand auf sich nehmen und sich ja auch in gewisser Weise kaputt arbeiten und so viel tun für die Gesellschaft, ne, dann mehr als ein Klatschen vom Balkon bekommen, das ist richtig.
Und dazwischen auch vernünftige Pausen, wo sich der Rhythmus wieder einpendeln kann. Man weiß zum Beispiel, dass so 3 Tage Zelten gehen ohne künstliches Licht sehr hilft uns, den körperlichen Rhythmus wiederherzustellen.
Oh. Okay. Es geht ja jetzt auch hier in unserem Gespräch eher darum, aufmerksam zu machen und nicht die verschiedenen Lebensrealitäten zu bewerten. Ich nochmal klarstellen. Es ist schon viel damit getan, wenn man vielleicht gewisse Sachen einfach mal versteht und einordnen kann, als wenn ja man immer so zugeballert wird mit Vorurteilen. Wie glaubst du denn?
Natürlich. Und natürlich ein wichtiger Teil ist auch weiterhin zu sagen, wenn ich große hormonelle Schwierigkeiten habe, dann brauche ich auch die richtigen Informationen und brauche auch vielleicht ärztliche Hilfe oder was auch immer. Also gerade wenn wir jetzt über Postpartum-Schwierigkeiten reden oder sowas, dann ist es natürlich nicht damit getan zu sagen, mach dir doch mal eine Sonnenlichtlampe an. Sondern natürlich brauche ich dann Unterstützung und Umgang damit und brauche mehr Informationen zum Hormonsystem. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, und wir sollten das alles heilig so lassen, wie es ist, sondern es gibt sehr gute Gründe, eben mit unserem Hormonsystem zu arbeiten. Gerade deswegen finde ich es eigentlich auch total wichtig, dass man die Informationen darüber nach draußen stellt, weil man so oft nicht die hilfreichen Sachen findet, sondern man findet eben nur so diese 0815, hier mach mal dein Zyklustagebuch und dann stellst du fest, dass du nur noch 2 Tage die Woche arbeiten kannst oder so. Ratgeber und eben nicht hilfreiche Informationen von, wie man wirklich mit hormonellen Schwierigkeiten umgehen kann.
Dazu musste ich aber auch erstmal merken, dass ich hormonelle Schwierigkeiten habe. Also mich hat noch nie eine Ärztin, ein Arzt irgendwie nach sowas gefragt oder halt als These für eine Diagnose irgendwie rangeführt oder sowas.
Ja, es ist ja auch was, was wirklich noch viel übersehen wird. Ich hatte nach einer Knieoperation eine Thrombose und da waren die Ärztinnen auch sehr überrascht von, ach, wie kann das denn eigentlich sein? Sie sind doch noch jung und so weiter und so fort. Und ich habe halt zu der Zeit ein hormonelles Verhütungsmittel genommen, was die Thromboseschwierigkeiten stark erhöht. Damals, als man noch in den Beipackzettel geguckt hat, stand da noch nichts dazu. Und wenn man heutzutage guckt, steht da die ganzen Risiken. Und tatsächlich ist es auch so, dass die neuen Generationen der Pille zum Teil ein größeres Thromboserisiko mitbringen als die alten. Also es ist auch wirklich was, was noch nicht ernst genommen wird genug, dass diese Hormone eben dann nicht einfach nur so Sexhormone sind, sondern tatsächlich körperliche Folgen haben auf ganz vielen Ebenen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man jetzt nicht hormonell verhüten sollte, das heißt nur einfach, dass man darauf achten sollte und zum Beispiel von einer Operation die Information bekommen sollte, vielleicht das abzusetzen für eine Weile.
Ach, krass, ja, das stimmt. Und das bringt mich aber zu dem zweiten Teil der Frage von eben nach der Kommunikation in den Medien. Also du hast ja jetzt gerade so ein bisschen auch den Schwenker genommen. Wie kann man denn über dieses Thema kommunizieren, ohne dass man die Menschen überfordert und dass man halt immer nur schreibt, es ist kompliziert. Das ist ja auch irgendwie blöd.
Das stimmt, das ist ein schwieriger Punkt. Das gleiche Problem haben wir ja eigentlich auch beim Gehirn. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, gerade wenn man so ein bisschen Studien beschreibt und einfach beschreibt, was wissen wir, was haben wir rausgefunden, dass man ganz gut darüber reden kann. So, natürlich sind dann immer noch Leerstellen da, aber gerade deswegen hilft es halt auch total, ins Detail zu gehen, ein bisschen zu sagen, was haben wir wirklich in Mäusen rausgefunden, was haben wir in Menschen rausgefunden und war das jetzt eine große Studie, war das eine kleine Studie und eben Korrelation und Kausalität auch gut zu unterscheiden, während man darüber berichtet. Da fehlt mir immer so ein bisschen so ein kurzes Wort dafür, dass man das so in Klammern hinter jeden Satz sagen kann, wenn man so ein Forschungsgebiet hat, wo viel Korrelation stattfindet. Also zu sagen eben, weil wir jetzt einen Zusammenhang finden, ist das nicht unbedingt auch eine Wirkung. Und das fand ich sehr spannend. Ich war mal bei einer Summer School, wo es gerade auch darum ging, eben frühkindliche Entwicklung und Oxytocin und so. Und das war eine sehr gute Übung darin. Da haben sie uns viele verschiedene Studien gegeben und immer gefragt, ob wir uns auch eine andere Erklärung vorstellen könnten. Und das ist eigentlich eine gute Gedankenübung, dass wenn man so eine Erkenntnis sieht, man sich auch kurz fragt, okay, was könnte es denn noch sein und wirklich Mühe gibt, da was zu finden und dann eben auch genau das mitzuschreiben.
Das ist ein sehr guter Tipp. Ich muss ja gestehen, als ich mich für diese Sendung vorbereitet habe, war mir nicht klar, dass alle Lebewesen Hormone haben. Vielleicht geht es auch anderen so wie mir. Ich bin da vielleicht ein bisschen engstirnig gewesen und habe da auch nie so drüber nachgedacht, gebe ich ehrlich gesagt zu. Aber das stimmt doch, oder?
Ja, schon so ziemlich. Also zum Beispiel Testosteron teilen wir mit Erdferkeln und Anchovies. Und offensichtlich hat es in unterschiedlichen Dingen komplett unterschiedliche Folgen. Und auch Oxytocin zum Beispiel, wo ich immer sage, gerade das Bindungshormon und sowas, das sorgt ja zum Beispiel dafür, auch für diese Wackelbewegung, mit der wir Kinder so in den Schlaf wiegen. Aber der Ursprung dieser Wackelbewegung, dieser Muskelzuckung ist wahrscheinlich, dass es auch in Blutegeln für diese Saugbewegung sorgt.
Was? Krass, wie cool. Nee, weil du hast gerade ja auch Mäuse angesprochen, deswegen bin ich jetzt nochmal auf dieses Thema zurückgekommen. Das heißt, wir können Hormonhaushaltsfragestellungen bei Tieren und Menschen vergleichen.
Schon. Also man muss natürlich sehr vorsichtig sein mit dem trage ich da noch genug Rechnung für Umweltfaktoren und für alle anderen Themen? Und kann ich das, was ich erklären will, wirklich in einem Tiermodell angucken? Kann ich jetzt eine Maus produzieren, die Weltschmerz hat und mich fragen, ob das am Serotonin liegt? Aber gleichzeitig haben wir manchmal Sachen auch in Mäusen gefunden, die uns dann ganz viel über Menschen erzählt haben. Zum Beispiel eine der Entdeckungen von Oxytocin hat zu tun mit der Entdeckung einer der ersten monogamen Mäusegruppen. Eine Präriemaus, und die leben tatsächlich so zu zweit zusammen und sind ganz traurig, und wenn der Partner stirbt, auch ganz lange Zeit noch. Und der Unterschied ist wahrscheinlich eben Oxytocin-Rezeptoren in gerade so Belohnungsarealen im Gehirn, aber auch im Gedächtnis. Die erste Bedingung für eine monogame Beziehung ist ja erstmal, dass man sich erinnern muss, mit wem man sie hat. Und das war dann was man tatsächlich bei Mäusen besser untersuchen konnte, natürlich, wo man rausfinden konnte, sind es wirklich diese Rezeptoren, was passiert, wenn wir die ausschalten, sind die dann immer noch monogam oder nicht und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sind diese Mäuse auch ein sehr gutes Beispiel dafür, warum es dann schwierig ist, von Mäusen auf Menschen zu schließen, weil jetzt könnte man sagen, haha, die sind ja monogam, es gibt also Monogamität. Es gibt also Tiere, die monogam sind, also ist das ganz natürlich so, wie wir Menschen das machen. Und da muss man sagen, ja, aber monogam im Tierreich heißt üblicherweise, dass die so ihr Leben lang zusammen verbringen und so eine starke Bindung haben. Das heißt nicht, dass die nicht ab und zu auch mal mit anderen Mäusen schlafen, wenn die andere Maus nicht da ist. Das heißt, da muss man dann sehr vorsichtig sein, wo man jetzt von menschlichen Beziehungen auf Mäusebeziehungen schließt und andersrum. Gleichzeitig ist es auch sehr schön, dass man selbst bei diesen Mäusen sehen konnte, dass es eben manche Mäuse gibt, die dazu eine stärkere Tendenz haben und andere nicht. Auch da wieder wahrscheinlich ein Unterschied bei den Oxytocin-Rezeptoren. Und ich finde das eine schöne Rechtfertigung auch zu sagen, dass es Sinn macht, menschliche Beziehungsmodelle als eine Bandbreite zu sehen und nicht eben zu sagen, so das eine ist das Natürliche und das andere ist das Unnatürliche, ob es jetzt um Polyamorie geht oder um monogame Lebensweisen, sondern es wird immer eine Spannbreite geben von, wie verbunden sich Leute miteinander fühlen, und die individuelle Perspektive ist da total wichtig im Kopf zu behalten.
Genau aus dem Grund benutze ich das Wort natürlich nicht so gerne, weil natürlich dann auch immer irgendwie normal impliziert und so ist genau. Es halt nicht, so einfach ist es nicht.
Genau das.
Wir halten also fest, Verhalten und die Reaktion auf Hormonen ist ein Zusammenspiel aus der Biologie, den Erfahrungen, die man gemacht hat, du hast zum Beispiel gerade frühkindlich ganz oft angesprochen, der Umwelt und auch der Situation, der Stimmung, in der man sich befindet.
Genau.
Es ist nie monokausal. Es ist aber schon so, dass Hormone einen extremen Einfluss auf unseren Körper haben. Dass es ein sehr ausgeklügeltes System ist, aber dieses System sehr, sehr viel für uns tut. Und wenn irgendwas da nicht im Einklang ist, insbesondere wenn Hormone fehlen, dann schadet das unserem Körper, beziehungsweise dann kann das schlimme Folgen haben für Gehirn, Verhalten, Körper, Krankheiten und so weiter.
Ich würde noch dazu fügen, dass Hormone auch sehr viel Spaß machen. Also auch verantwortlich sind für sehr viele schöne Gefühle. Ob das jetzt Orgasmen sind oder eben dieses fokussierte Konzentrieren, wenn man mal wirklich das Gefühl hat, so die Zeit verschwimmt komplett und ich kann irgendwie 4 Stunden durcharbeiten. Oder ob das einfach das Kribbeln ist, wenn wir irgendwas Aufregendes machen, was Interessantes machen. Oder dieses absolut ruhige Gefühl, wenn wir mit irgendjemandem, den wir lieben, einfach zusammen auf dem Sofa rumhängen können und beide auf den Laptop gucken und dabei füßeln. Das alles sind auch hormonelle Gefühle. Also ich habe jetzt viel betont, irgendwie was kaputt gehen kann oder was Komplexes und so. Aber an sich ist da ganz viel Positives, ganz viel Leidenschaftliches auch drin in den Hormonen. Und so sollte man da auch ein bisschen rangehen.
Genau, also weder verteufeln noch über den Jordan loben und dann den Schluss irgendwie ziehen, okay, ich muss mich jetzt voll pumpen mit einem bestimmten Hormon, dann wird alles gut.
Genau. Und eigentlich alle Hormone sind in allen Geschlechtern vorhanden. Also es ist nicht so, dass jetzt nur Männer Testosteron hätten, nur Frauen Östrogen oder sowas, sondern man kann nicht mal automatisch sagen, wenn wir jetzt einen Mann oder eine Frau nebeneinander stellen würden, dass sie mehr Östrogen hätte oder so. Sondern das hängt auch wieder ab von in welchem Lebensalter sind wir und so weiter und so fort. Es gibt diese Unterschiede, dass man sagen kann, das eine ist ein bisschen mehr, das andere ist ein bisschen weniger. Aber die Hormone sind fließend, die Geschlechter sind fließend. Und das heißt, wir können uns auch alle für alle Hormone interessieren. Es muss sich niemand ausgeschlossen fühlen, wenn man über das eine oder das andere redet.
Hormone beziehen alle ein. Und Hormone sind auch für alle wichtig und machen keinen Unterschied, ob darüber, wie du lebst.
Ja, das stimmt.
Und das macht Hormone ja auch so sympathisch. Also, wir halten fest, es ist super wichtig, sich selber zu kennen, und über diesen Weg hat man auch den besten Einfluss auf sein eigenes Hormonsystem. Wenn man Tagesabläufe anpasst, wenn man weiß, wann man sich gut konzentrieren kann und vor allem auch wie. Und dann braucht man auch keine unseriösen Angebote mehr. Hormone sind einfach extrem komplex und es passt halt einfach auch in die gesellschaftlichen Debatten hinein, dass wir das so langsam erkennen. Ein wichtiges Thema, über das wir noch sprechen müssen, wenn wir über Hormone reden, ist das Thema Geschlecht. Auch da wissen wir heute, dass es viel komplexer ist, als wir dachten. Wir wissen heute, dass Geschlecht ein Spektrum ist und auch Hormone zeigen das. Franka, wie sieht die Wissenschaft das? Welchen Blick hat die Wissenschaft auf das Thema Geschlecht?
So, jeder sinnvolle Wissenschaftler sagt, das ist ein Spektrum.
Wie ist die Wissenschaft zu dieser Erkenntnis gelangt? Aus der Sicht der Neurowissenschaft würde mich das jetzt mal interessieren. Wenn wir über Hormone reden, welche Aspekte muss man beachten? Ja, wo könnte man da zum Beispiel anfangen?
Es ist so, dass schon die Hormone, die wir im Mutterleib abkriegen, einen Einfluss darauf haben, eben auf unsere geschlechtliche Entwicklung. Dass man wahrscheinlich so ein bisschen nachvollziehen kann, zum Beispiel bei der Breite von Hüfte versus Taille und so, kann man so ein bisschen ablesen, wie viel Östrogen oder Testosteron haben wir abgekriegt im Mutterleib. Und es ist nicht so, dass man jetzt einfach sagen könnte, hier, das eine sind halt wieder die weiblichen, das andere sind die männlichen Hormone, sondern es ist eher so, dass grundsätzlich Frauen eher weniger Hormone abkriegen und die männlichen Föten durch die Hoden, die schütten halt die Testosteron aus und das formt eher einen männlichen Körper.
Aber das ist wirklich spannend, dass das dann auch so einen krassen Einfluss hat und auch so lange, aufs ganze Leben, wie Hammer.
Mhm. Hammer. Und dann kommen natürlich auch nochmal die Hormone in der Pubertät dazu. Also ich kann eben die einen Hormone gehabt haben im Mutterleib und dann einen anderen Einfluss in der Pubertät haben. Deswegen gibt es halt auch Menschen, die werden geboren mit, was man halt für weibliche Geschlechtsteile hält dann. Und in der Pubertät entwickeln die einen Penis. Weil halt dann erst dieses stärkere Dihydrotestosteron ausgeschüttet wird. Und das sorgt, denen fehlt Dihydrotestosteron, genau, dass sonst den Penis formen würde. Aber in der Pubertät wird dann halt so viel Testosteron an sich ausgeschüttet, dass es quasi den Effekt nachholt, der ihnen gefehlt hat im Mutterleib.
Krass. Mega spannend. Na, es hat ja auch einen Grund, warum man bei Personen, die mit ihrem Geschlecht hadern oder halt, also mit ihrem zugeschriebenen Geschlecht meine ich, wissen, dass sie ein anderes Geschlecht haben, dass das versucht wird, die Pubertät zu verschieben, um eben die Hormonausschüttung dann entsprechend zu beeinflussen. Das ist ja etwas Positives, was genau. Den Menschen, die da einen hohen Leidensdruck haben, ja dann auch hilft.
Ja, total. Und auch bei Transfrauen ist es ja auch so, dass die zum Beispiel später stillen können, wo man sich auch denkt, was, das geht? Und so, ja, weil das wird halt alles durch Hormone geformt. Und wenn man dann später diese Hormone nimmt, dann kann der Körper eben auch Fähigkeiten entwickeln, die er sonst vielleicht nicht gehabt hätte. Und das ist eigentlich auch was sehr Schönes.
Ja, und je früher man das macht, umso besser. Und da sind dann halt eben diese alten Vorstellungen oder diese Vorurteile, die unsere Gesellschaft häufig hat, dann für diese Menschen eine Qual. Das ist natürlich
ja, genau. Also diese Schubladen, in die man versucht, Leute reinzustecken, obwohl man genau weiß, dass eben Hormone so fließend sind und so. Also ich würde mir nie anmaßen zu sagen, über Hormonforschung können wir sagen, wer sich in welche Richtung entwickelt, ob man jetzt cisgender ist oder nicht. Aber gleichzeitig von der Hormonforschung her kriegt man eine Perspektive, die so offen und vielseitig ist, dass man nie auf die Idee kommen würde, sowas zu sagen wie dein biologisches Geschlecht ist aber dies. Weil es einfach so viel gibt, was wir nicht verstehen. Wir kennen ja nicht die Rezeptoren dieser Menschen oder wir wissen nicht, was da pränatal passiert ist. Wir wissen nicht, was im Kopf vorgeht. Und die allerbeste Information, die wir kriegen können, ist das, was uns die Menschen erzählen. Weil das wirklich am meisten darüber aussagt.
Es gibt ja zum Beispiel auch diese Idee, dass man Hormonspiegel misst und dann etwas darüber sagen kann, ob die Person für den weiblichen Sport oder für den männlichen Sport antreten kann. Was hältst du davon?
Ja, es ist ja auch schon oft gemacht worden und dann tatsächlich sehr oft rassistisch genutzt worden, um dann eben gerade schwarze Frauen auszuschließen vom Sport. Und da ist ja die Frage, wenn ich jetzt eine Person habe mit hohem Testosteron, nach welcher Grundlage sage ich denn, dass das jetzt unnormal hoch ist? Also ich verstehe natürlich, dass Testosteron einen Einfluss hat auf die Muskelentwicklung und so, aber Leute, die Sport machen, haben ja einfach, also ProfisportlerInnen haben ja oft einen ungewöhnlichen Körper. Michael Phelps hat auch einen ungewöhnlichen Körper. Und ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass Männer, egal welches Level an Testosteron haben können, und sie sind einfach Männer. Aber auf der Frauenseite ist es auf einmal, nein, nein, das ist die Box.
Tja.
Und oft wissen wir ja auch, dass gerade diese Begrenzungen im Sport eigentlich eher gemacht wurden, nachdem Frauen Männer geschlagen haben und dann plötzlich, Bogenschießen muss eindeutig gegendert werden.
Ja, ich habe eher den Eindruck, dass es um Diskriminierung geht. Dieser Rassismus-Aspekt, der ist für mich eher neu.
Ja, das war der alte. So jetzt mittlerweile gibt es eben die ganze Transpanik und
ja, genau.
Aber selbst jetzt wird es ja noch stärker auf Frauen, also auf schwarze Frauen öfter angewandt und eben noch auf stärker gender-nonconforming Frauen auch angewandt. Also sobald man irgendwie nicht in deren Box passt von Femininität, ist es auf einmal ganz eindeutig, ist diese Frau, das haben wir auch bei der Boxerin gesehen, die dann von J.K. Rowling angegriffen wurde und so. Das
ja,
ist echt.
Genau, an den Fall hatte ich jetzt auch gedacht. Das, was meine laienhafte Vorstellung von dem Thema war, ist, dass die männliche Pubertät zu durchlaufen einen Unterschied macht. Also sprich die Hormonveränderung, die man erlebt, wenn man eine männliche Pubertät durchläuft, dass das einen großen Einfluss hat darauf, auch wie man sportlich später sich entwickelt.
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Pubertät einen Einfluss hat darauf, wie die Muskelentwicklung ist. Aber gleichzeitig ist es auch gar nicht unbedingt der Einfluss, den wir immer erwarten. Und es gibt manchmal diese Herangehensweise, die lustigerweise dann gerade von Leuten geteilt wird, die angeblich Frauen beschützen wollen im Sport, die dann so tun, als wäre eindeutig der männliche Körper sowieso überlegen in allem. Und wenn ich einmal so eine männliche oder testosterongesteuerte Pubertät durchgemacht habe, dann bin ich ganz überlegen. Und so eindeutig ist es in ganz vielen Bereichen gar nicht, sondern tatsächlich gibt es zum Beispiel Langstreckensportarten, wo Frauen oft Vorteile haben. Auch gerade mit der Regeneration der Muskeln haben sie oft Vorteile. Und wenn man sich das im Detail anguckt, ist es auch wieder eine sehr viel komplexere Fragestellung und die man sehr viel genauer debattieren könnte, wo man sich genauer fragen könnte, was ist jetzt Fairness oder sowas. Aber genau diese Diskussion steht ja gar nicht im Vordergrund, sondern es geht ja immer nur um, wir müssen Leute ausschließen und nicht die Frage, wie können wir Teilhabe vernünftig möglich machen. Und das ist eigentlich das, was wir in den Vordergrund stellen sollten.
Das stimmt. Und es ist super, dass du das Thema noch aufgemacht hast, weil wir können einfach nicht über Hormone sprechen, ohne diese ganzen Vorurteile über Geschlecht einmal aufzumachen. Und wir halten fest, es ist ganz, ganz wichtig, dass auch Hormone zeigen, dass es ein Spektrum ist, dass die Übergänge fließend sind und dass so diese alten Vorstellungen überholt sind und dass man einfach genauer hingucken muss.
Ja, und grundsätzlich ist halt eigentlich die größte Aufgabe, die wir gerade als Gesellschaft haben, diese Boxen aufzulösen, die wir gemacht haben von Geschlecht und zu sagen, dass Geschlecht weitaus vielfältiger ist, als man sich das lange vorgestellt hat. Und dass geschlechtliche Identität was ist, was wir schätzen müssen, ernst nehmen müssen, auch in der Wissenschaft, also wo man auch sich jetzt nicht als Wissenschaft hinstellen sollte und sagen, aber meine Messwerte sagen hier, sondern grundsätzlich versuchen wir ja rauszufinden, was dahinter steckt, wie Menschen sind. Nicht wir erzählen den Menschen, wie sie sein sollen und passen das dann unseren Messwerten an. Das ist ja die falsche Reihenfolge und die falsche Herangehensweise. Und dass das der größte und wichtigste Punkt ist und wie man dann die Gesellschaft gut sortiert und dafür sorgt, dass alles gut funktioniert. Das sind ja dann Details, die man irgendwie ausarbeiten kann. Aber der grundsätzlich wichtigste Wert ist eigentlich die Akzeptanz. Das müsste über allem stehen.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort und fasst es sehr, sehr gut zusammen. Ich habe unglaublich viel gelernt. Also das fing an dabei, wie Hormone im Körper wirken, welche Wichtigkeit sie haben, wie sie sich abgrenzen zum Nervensystem, Neurotransmittern und all diese Zusammenhänge habe ich gar nicht so gewusst. Und dann natürlich die gesellschaftliche Komponente jetzt mit dir nochmal zu diskutieren, war unglaublich spannend. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Diskussion war sehr anregend.
Ja, ich fand es auch sehr, sehr spannend und fand es auch schön, nochmal am Anfang direkt ins Studium einzutauchen. Es ist ja auch schön, sich nochmal zu erinnern, was einen alles begeistert hat an dem Thema und dann wieder dahin zu kommen, was man unterwegs alles gelernt hat.
Ja, diesen Abriss habe ich ganz bewusst gemacht, weil eben man ja auch gar nicht so viel über Neurowissenschaften weiß vielleicht. Und ich das halt mal verstehen wollte, woher das kommt, was da so die Fragestellungen sind und wie man auf die Idee kommt, das zu machen. Und nicht, dass ich nicht weiß, was spannend ist am Gehirn. Aber dennoch, es mal nochmal aus erster Hand zu hören, war super cool.
Wunderbar, sehr schön.
So, falls man im Thema noch weiter einsteigen möchte, kann ich nur noch mal dein Buch ans Herz legen. Herzhirn und Hormone heißt es, aber du hast nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern du bist als Science-Slammerin und Wissenschaftskommunikatorin auch noch bei ganz vielen anderen Themen dran. Ich möchte noch ein Buch nennen. Weltrettung braucht Wissenschaft zum Beispiel, wo du ganz viele deiner Kollegen zusammengezogen hast und auch schon in meinem Podcast ganz viele der Kollegen und Kolleginnen zu Gast waren, die an diesem Buch sich beteiligt haben. Da geht es um Klima, wie man die Gesellschaft besser machen kann. Es geht um Deep Learning. Es geht um ganz, ganz viele Themen, die unsere Gesellschaft betreffen. Und deswegen möchte ich dieses Buch noch einmal sehr ans Herz legen und kann ich nur empfehlen.
Das freut mich auch sehr. Und es sind auch wirklich tolle Beiträge, muss ich auch sagen. Es war eine große, große Freude, mit denen allen zusammenzuarbeiten.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich würde den Nachgefragt-Podcast ja so ein bisschen als Partner-Podcast des Buches beschreiben, weil wir haben dann wirklich schon sehr eng zusammengearbeitet und viele aus dem Buch waren bei mir zu Gast und es sind super viele coole Fragestellungen, tolle Persönlichkeiten und es war und ist mir eine große Freude, mit dir und den anderen zusammenzuarbeiten.
Ebenso.
Danke. So, dann haben wir's, würde ich sagen. Dann bleibt mir nur noch, mich an euch, liebe HörerInnen, zu wenden. Wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen oder eine Meinung zum Thema habt, gerne einen Kommentar da lassen unter der Sendung. Und falls euch die Folge insgesamt gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like, Follow, wenn ihr den Feed abonniert oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, ein Follow oder was auch immer da auf der Plattform geht. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Bis auch von mir.